HR-Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Seit gut 3 Jahrzehnten berichtet er aus Afrika und gilt als einer der besten deutschen Kenner dieses Kontinents. Bartholomäus Grill, Autor und Afrika-Korrespondent des Spiegel. Für sein neues Buch mit dem Titel Wir Herrenmenschen hat er die Spuren der deutschen Kolonialgeschichte verfolgt. Grill sagt, auch 100 Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit prägt das Herrenmenschentum noch immer unser Denken. Unser rassistisches Erbe wirke gerade in Zeiten von Flucht und Migration bis heute fort. Provokante These. Wie begründet er sie? Was kann man tun, um alte Denkmuster und Klischees zu überwinden? Und wie blickt er selbst auf Afrika? Das wollte ich wissen von Bartholomäus Grill, der vor kurzem in Deutschland war, um sein Buch vorzustellen. Hier ist HR Info, das Interview. Herr Grill, Sie arbeiten und leben schon seit vielen, vielen Jahren in Afrika, sind aber auch immer wieder mal in Deutschland. Wenn Sie hier sind, was fehlt Ihnen am allermeisten aus Afrika?
Die Heiterkeit der Menschen.
Ist das so? Ist das so unterschiedlich?
Ja, egal ob das die Bedienung ist, wenn man ein Cappuccino bestellt, ein Busfahrer, ein Portier im Hotel. In Südafrika gibt es ein Lächeln und eine freundliche Anrede.
Sie leben in Kapstadt. Das hat mit dem gängigen Afrika-Bild, was viele so haben, sowieso herzlich wenig zu tun, oder?
Ja, manche Leute sagen, es ist eine britische Stadt am Mittelmeer. Das trifft in gewisser Weise auch zu, weil es eine gespaltene Stadt ist. Eine Stadt mit 4 Millionen Einwohnern, mit extremen Gegensätzen. Einerseits die unglaubliche Massenarmut in den sogenannten Townships, Elendsviertel am Rande der Stadt, und der Reichtum im Stadtzentrum und an den Küstengebieten. Von daher ist das im Grunde ein Mikrokosmos des Zustandes der Welt. Also diese extreme Kluft zwischen Armut und Reichtum kann man in Kapstadt studieren.
Sie haben eben gesagt, was Ihnen am allermeisten fehlt, wenn Sie hier in Deutschland sind, ist die Freundlichkeit der Menschen. Wie hat sich Ihr Blick auf Deutschland noch verändert?
Naja, einerseits denkt man, Deutschland könnte ein bisschen heiterer sein, könnte mehr lachen, auch angesichts der Tatsache, dass es diesem Land blendend geht. Andererseits gibt es natürlich Dinge, die man in Afrika vermisst. Und man ist ja selber auch Deutscher und nimmt sein Deutschtum mit, was Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit etc. anbelangt. Die Afrikaner sind da etwas lockerer. Es gibt ja den berühmten Spruch, die Europäer haben Uhren, die Afrikaner haben Zeit.
Schön.
So, und man wünscht sich natürlich manchmal mehr Zuverlässigkeit in den Ämtern. Also wenn Leute hier in Deutschland über das Einwohnermeldeamt klagen oder eine Bank, wenn sie da anstehen müssen, dann kann ich nur sagen, besuchen Sie Südafrika, da stehen Sie dann mal eine Stunde an. Oder ein Antrag wird nach einem halben Jahr verschlammt. Also man wünscht sich die deutsche Bürokratie.
Welchem Land fühlen Sie sich denn mehr zugehörig mittlerweile?
Naja, Heimat ist immer Sprache. Insofern, meine Heimat ist die deutsche Sprache.
HR Info, das Interview mit Bartholomäus Grill, Buchautor und Afrika-Korrespondent des Spiegel seit 2013. Davor haben Sie ja lange Jahre für die Zeit aus Afrika berichtet. Das ging, glaube ich, Anfang der 90er Jahre los. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat Sie damals Marion Gräfin Dönhoff, Zeit-Herausgeberin damals, nach Afrika entsandt, und zwar auf Ihren eigenen Wunsch hin. Warum wollten Sie dort unbedingt hin?
Das hat eine lange Vorgeschichte, die auch mit diesem Buch, über das wir gleich sprechen werden, zusammenhängt. Mein Großvater war ein Anhänger der Kolonialbewegung. Das heißt, eine Bewegung, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als dem Deutschen Reich die Kolonien weggenommen wurden, eine Bewegung, die Kolonien zurückhaben wollte. Und deswegen hatte der auch eine kleine Bibliothek mit afrikanischen Büchern. Und die habe ich schon sehr früh als Junge entdeckt. Und so wurde dann Afrika mein Sehnsuchtsziel. Und ich habe immer mich angezogen gefühlt von Afrika und auch systematisch darauf hingearbeitet, dass ich dann meinen Traumberuf Korrespondent in Afrika letztlich auch erreiche.
Sie haben Nelson Mandela interviewen dürfen.
Ja.
Kann man sagen, dass das Ihr Highlight war?
Ja, das ist der Traum eines jeden Korrespondenten, vor diesem weltberühmten Mann zu stehen, vor dieser Ikone, vor diesem Nationalhelden. den man ja auch bewundert hat. Und da ist es dann auch schwer, Distanz herzustellen. Ich war am Anfang so verblüfft, dass mir die erste Frage gar nicht mehr einfiel beim Interview.
Der große Traum Nelson Mandelas, wie weit entfernt ist man heute davon? Rassismus ist, glaube ich, immer noch sehr deutlich spürbar in Südafrika, oder?
Also man war schon mal weiter in Südafrika, vor allen Dingen in der ersten Phase. Aber jetzt ist eine junge Generation herangewachsen, die sogenannten Born Frees, die nach der Wende Geborenen. Und die halten ziemlich wenig von dieser ganzen Regenbogen-Nation-Duselei. Die sagen, naja, wir sind zwar jetzt ein freies Land, wir haben eine demokratische Verfassung, die Apartheid ist abgeschafft, aber ökonomisch lebt die Rassentrennung fort. Und es sind die gleichen Strukturen. Die Weißen haben die ökonomische Macht, haben die kulturelle Macht, die Deutungsmacht etc. Und es gibt momentan ja auch eine regelrechte Studentenrevolte an südafrikanischen Universitäten. Schwarze Studenten sagen, wir müssen wirklich einen radikalen Wandel vollziehen und wir müssen dekolonialisieren. Das heißt, all die Überreste und Rückstände der Kolonialzeit, so wird eben die Apartheid auch gesehen, die müssen wir bekämpfen und überwinden.
Bartholomäus Grill, Afrika-Korrespondent des Spiegel in HR Info, das Interview. Herr Grill, wir haben ein Ritual in dieser Sendung. Das ist unsere Interviewbox. Die reiche ich Ihnen jetzt mal rüber. Da tun wir immer etwas für unsere Gäste rein. Und ich bitte Sie einfach mal zu öffnen und zu gucken, was da für Sie drin ist und was Sie damit anfangen können. Sie haben rausgeholt zwei Bilder.
Ja, das ist ein... Der heilige Bartholomäus nehme ich an, eine Statue des heiligen Bartholomäus. Ich nehme es an, weil er eine Machete trägt.
Mhm. Das ist Ihr Namenspatron?
Der Namenspatron, der hat Armenien missioniert und wurde dann zum Märtyrer. Man hat ihm die Haut abgezogen. Deswegen ist er auch zum Beispiel der Schutzpatron der Hautärzte und der Metzger. Und er trägt eben als Symbol diese Machete.
Hätte ich fast ahnen können, dass Sie das sofort wissen, weil Sie haben ja neben Philosophie und Soziologie auch Kunstgeschichte studiert. Das ist ein urkatholischer Name, Bartholomäus, ne?
Ja.
Was bedeutet dieser Name?
Sohn des Ptolemai.
Heißt es nicht auch Sohn des Streitbaren?
Ja, wird manchmal so übersetzt.
Passt das zu Ihnen? Sind Sie ein streitbarer Mensch?
Ja, ich bin einer und war auch immer einer. Vor allen Dingen, wenn es um Afrika geht, wenn es um den globalen Süden geht, wenn es um die ungerechte Verteilung von Lebenschancen auf diesem Planeten geht.
Sie sind im bayerischen Oberaudorf geboren, 1954. Sie sind streng katholisch erzogen worden, kann man das sagen?
Ja, streng in gewisser Weise, aber auch in dieser alpenländischen Liberalitas. Also man nimmt es dann auch nicht so genau. Mhm. Ich ging dann mit dem Onkel immer in die Kirche und man ging dann auch nur zur Wandlung hinein und den Rest verbrachte man eigentlich im Wirtshaus.
Libertärer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, dass das ein Kind doch sehr prägt.
Ja, natürlich hat es einen geprägt und man hat das ja auch ernst genommen. Aber man ist eben nur reingegangen, um zu wissen, was der Pfarrer gepredigt hat. Um dann der Großmutter zu berichten, dass er dieses und jenes gepredigt hat. Aber mit der Gläubigkeit war es dann am Ende doch nicht so weit her.
In Ihrem Buch Wir Herrenmenschen beschreiben Sie, Sie haben es ja eben auch schon mal angedeutet, wie Sie das erste Mal ausgerechnet in diesem bayerisch-katholischen, konservativen Umfeld mit Afrika in Berührung gekommen sind. Sie haben nämlich als 10-jähriger Junge, glaube ich, auf dem Dachboden eine Kiste Ihres Großvaters gefunden. Und darin Bücher über Afrika.
Ja, das war die kolonialhistorischen Hinterlassenschaften des Großvaters. Ich hatte ja schon erwähnt, dass er ein Anhänger der Kolonialbewegung war. Er hat im Grunde den Verlust der Kolonien, der reichsdeutschen Kolonien, als große Demütigung empfunden und hat sozusagen, ich habe das beschrieben, als Phantomschmerz. Also um ein Weltreich zu sein, muss man überseeische Besitzungen, muss man Kolonien haben, so wie das Vereinigte Königreich, wie die Franzosen, wie die Belgier und so weiter. Und in dieser Kolonialbewegung, der er sich anschloss, wurde eben propagiert, dass man die Kolonien zurückgewinnen müsse. Und man hatte gehofft, dass Hitler und die NSDAP dieses auch tun würden, aber die Nazis hatten sozusagen den Blick nach Osten gerichtet. Ihre Kolonien waren die Sowjetunion, die Ukraine. Und Hitler hat sich relativ wenig für Afrika interessiert.
Sie erzählen in dem Buch auch, Sie seien sogar noch im kindlichen Glauben aufgewachsen, dass das alte deutsche Kolonialreich eigentlich immer noch existiert. Ihr Vater hat Sie damals noch gefragt, was ist denn Deutschland höchster Berg? Und was war die korrekte Antwort, die dann erwartet wurde?
Die falsche Antwort war die Zugspitze und auch der Großglockner war falsch, wenn man also Österreich jetzt zum Reich dazu rechnet. Es war die Kaiser-Wilhelm-Spitze. Und der Berg ist bekannter unter dem Namen Kilimanjaro und liegt zwischen Tansania und Kenia auf dem Gebiet der Kolonie Deutsch-Ostafrika.
Würden Sie sagen, Ihre Familie war da besonders fanatisch oder war das nichts Ungewöhnliches in den 50ern? 60ern.
Naja, also ich glaube, mein Großvater war fanatisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber das gehörte zu seinen tiefen Überzeugungen.
Wie passte das zusammen? Also einerseits der katholische Glaube, das Christentum, also da stehen ja Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Frieden. Auf der anderen Seite die ganzen Grausamkeiten, die man den Afrikanern in den Kolonien angetan hat. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch.
Nein, das war kein Widerspruch, denn die christliche Mission, protestantische, katholische Mission, war ja Teil des Eroberungsprogramms. Der sanfte Teil sozusagen. Die kulturelle Eroberung und die religiöse Eroberung. Ein Begleitprogramm, das die militärische, politische, ökonomische Eroberung unterstützte und legitimierte und rechtfertigte. Gleichwohl hat sie manchmal eben dann auch aus der Sicht der Kolonialpolitiker zu unerwünschten Ergebnissen geführt, weil die Missionare eben auch gesehen haben, wir behandeln die eigentlich wie Untermenschen und eigentlich sind es ja unsere Brüder in Christi und wir müssen sie eigentlich hochheben auf unsere Kulturstufe, wir müssen sie zu guten Christenmenschen machen.
Es war so eine gewisse Doppelmoral dahinter, oder?
Es war eine Doppelmoral. Ich meine, es gab sehr entschiedene und kämpferische Missionare, man kann das nicht verallgemeinern, aber im Großen und Ganzen waren die im Räderwerk des Kolonialismus ein wichtiger Teil.
Bartholomäus Grill ist heute zu Gast in HNV das Interview. Er ist Autor, Afrika-Korrespondent des Spiegel und gilt als einer der besten deutschen Afrika-Kenner. Sein neues Buch heißt Wir Herrenmenschen und er hat dafür an allen Schauplätzen der ehemaligen deutschen Kolonien recherchiert, mit letzten Augenzeugen gesprochen, den Nachkommen von Tätern wie Opfern und ihre provokante These, Herr Grill, ist, das Herrenmenschentum prägt nach wie vor noch unser Denken. Unser Bild von Afrika und den Menschen auch dort. Woran machen Sie das fest? Es ist ja schon eine ziemlich harte These.
Ja, also es zeigt sich, dass in der Kolonialzeit Denkmuster und Vorstellungen entstanden sind über Afrika, die sich sozusagen im kollektiven Bewusstsein festgesetzt haben und die in diesem Bewusstsein schlummern und jetzt in der Phase der sogenannten Migrationskrise wieder ausbrechen. Also für mich ist das extremste Beispiel gewesen, wenn bei einer AfD-Veranstaltung Filme gezeigt werden mit Migranten aus Afrika auf überfüllten Schiffen, die hilflos im Mittelmeer dahin treiben und wenn dann der Mob skandiert, absaufen, absaufen, absaufen. Das ist eine klassische Figur, wo man den Afrikanern die Menschlichkeit abspricht, wo man sie nur noch als anonyme, bedrohliche Masse sieht, nicht mehr das einzelne Individuum, den Menschen mit einem Schicksal, mit einer Vorgeschichte. Und das sind Stereotype und Zerrbilder, die geprägt wurden in der Kolonialzeit, die ja auch die politische Eroberung und Unterdrückung der Kolonisierten wurde ja auch begleitet von Forschungsprogrammen, die eben den wissenschaftlichen Nachweis erbringen sollte, dass Neger in Anführungszeichen die minderwertigen Menschen sind und dass sie dem Tier näher stehen als dem Menschen und dass man deswegen auch kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sie ausbeutet.
Ihr Titel Wir Herrenmenschen, wen meinen Sie mit wir? Bestimmte Politiker, Museumsdirektoren, die koloniale Raubkunst ausstellen? Sind es Wirtschaftskonzerne, die Ausbeutung betreiben in Afrika oder ist es jeder Einzelne von uns?
Nein, das ist ein idealtypisches Wir, dessen Teil jeder Einzelne von uns ist. Es ist zum Beispiel unsere Kultur, die westliche Kultur, hat die Deutungsmacht weltweit. Das heißt, wenn Sie heute an einer afrikanischen Universität studieren, dann müssen Sie europäische Sprachen sprechen. Sie müssen Englisch oder Französisch sprechen. Sie müssen sich dieser Kultur anpassen. Sie müssen die Wissenschaften annehmen. Sie müssen die Erkenntnisse annehmen. Sie müssen die Weltdeutungen annehmen. Sie müssen die historischen Bilder annehmen. Sie nehmen die Religionen an. Das heißt, wir haben nach wie vor diese Deutungsmacht, in der Nicht-Europäer eben als zweitklassig eingestuft werden. Und so zeigt sich im Denken das Herrenmenschentum. Und manchmal zeigt es sich eben auch im Handeln oder reflektiert sich in der Sprache. In Bayern zum Beispiel würden Ihnen die Leute sagen, ja wieso, Neger ist doch ein ganz normaler Begriff, das haben wir schon immer gesagt. Also man ist sich nicht dessen bewusst, dass das...
Ist das heute noch so?
Ja, natürlich. Das passiert auf Fußballplätzen, das passiert im Alltag. Also wir haben das Gefühl, eben die überlegenen Menschen zu sein. Wir fragen, oder ich höre die Frage, wie viele Nobelpreisträger hat Afrika hervorgebracht? Was hat Afrika für bedeutende Erfindungen vorzuweisen? Was hat es zum Fortschritt der Menschheit beigetragen? Außer, dass wir alle aus Afrika stammen. In all diesen Fragen wohnt eben diese Überlegenheitstheorie inne und das Herrenmenschentum.
Aber ich möchte mal dagegen halten, es gibt doch auch mindestens genauso viele Leute, die offen sind, tolerant, die gerade auch geflüchteten Menschen helfen und sich einsetzen.
Natürlich. Die positiven Erscheinungen löschen ja sozusagen die historischen und die mentalen nicht aus. Das sind gute Beispiele, dass man anders damit umgehen kann. Aber wenn die gleichen Menschen, die helfen, zum Beispiel, sagen wir mal ein ganz raffiniertes Beispiel für versteckten Rassismus, den man vielleicht auch nicht so bezeichnen kann. Aber viele Menschen, wenn in ein Flugzeug steigen und sie sehen im Cockpit einen schwarzen Piloten sitzen, dann werden sie unsicher, zum Beispiel.
Das woher ist etwas, haben Sie das? Ist das irgendwie
das ist das sogenannte Chonjo-Syndrom. Das hat so ein afrikanischer Verfasser, der war ein Politiker in Kenia, der hat sich geweigert einzusteigen, wenn ein schwarzer Pilot das Flugzeug steuerte. Weil diese Annahme oder diese Stereotype, Schwarze können solche komplexe Systeme nicht bedienen und ich steige da nicht ein. So, und dasselbe auch in der Biografie von Nelson Mandela, also auch Schwarze gegenüber Schwarzen. Nelson Mandela hatte auch eine Anmerkung dazu, dass er sich unsicher fühlte, als er in das Flugzeug stieg mit einem schwarzen Piloten. Und ich gebe zu, mir ist das auch schon passiert. Und das sind diese subkutanen und sehr tief sitzenden Abschätzigkeiten. Gegenüber der schwarzen Hautfarbe, wir haben ja auch alle diese Vorstellungen in Filmen, in der Literatur, dass Afrikaner triebgesteuert sind. Wir haben immer wieder Aussagen, dass sie eben, wie die Plapperfürstin Gloria von Turn und Taxis sagt, naja, die schnackseln halt dauernd, deswegen vermehren sie sich so. Und das sind einfach Weltbilder, die sind tief drin.
Aber das würde ja bedeuten, dass sich 100 Jahre nach dem Ende der Kolonialisierung eigentlich nichts geändert hätte. Das ist ja eigentlich ziemlich traurig.
Naja, nichts geändert, das wäre übertrieben, aber sehen Sie sich mal die Weltwirtschaftsordnung an. Afrika ist nach wie vor ein reiner Rohstofflieferant. Die Wertschöpfung findet anderswo statt. Die globalisierte Weltwirtschaftsordnung, die eben im 19. Jahrhundert grundgelegt wurde, gilt bis heute. Und den Ton gibt eben der Westen an. Jetzt ändert sich das langsam, weil China sich anschickt, eine Weltmacht zu werden. Aber nach wie vor bestimmen wir, wie Handelsströme verlaufen. Und wir, die EU, wiederum dieses idealtypisch, natürlich nicht jeder Einzelne, aber die EU exportiert ihre Agrargüter, ihre hochsubventionierten in afrikanische Länder und macht die dortigen Märkte kaputt.
Machen Sie mal ein Beispiel.
Also das geht von Hühnchenfleisch bis zu Tomatenmark. So, die Folge ist, wenn wir beim Tomatenmark bleiben, italienisches Tomatenmark wird in den Senegal exportiert, die Tomatenbauern im Senegal können nicht mehr konkurrieren. Die Tomatenfarmen gehen ein, die Tomatenbauer machen sich auf den Weg nach Italien und arbeiten da in den Plantagen in Süditalien und pflücken Tomaten. So, das ist die Folge einer ungleichen und ungerechten Weltwirtschaftsordnung und die ist nach wie vor da.
Und was machen wir jetzt damit? Also gibt es irgendwelche Wege, diese Denkmuster, Verhaltensmuster aufzubrechen?
Naja, ich versuche das seit 30 Jahren durch mein Schreiben und durch meine Bücher und auch durch die Selbstreflexion.
Das heißt, Sie sind noch nicht resigniert?
Nein, natürlich nicht. Denn eigentlich geht es ja darum, genau diese Strukturen zu überwinden, indem man sie beschreibt. Das ist ein klassischer Modus der Aufklärung. Mhm. Man setzt sich mit dem Problem auseinander, analysiert seine Ursachen und hoffe dann, dass sich jeder dann damit auseinandersetzt. Lösungsvorschläge habe ich natürlich nicht. Und vor allen Dingen nach 30 Jahren in Afrika habe ich mir abgewöhnt, Afrika retten zu wollen und Afrika zu sagen, mach das so und so und wir wissen das sowieso besser. Weil es gibt ja auch einen, der französische Philosoph Alexandre Kouchev hat mal gesagt, wir haben den nehmenden Kolonialismus durch den gebenden Kolonialismus ersetzt.
Entwicklungshilfe.
Und ich kenne viele junge afrikanische Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, das, was wir am allermeisten verachten, sind die NGOs, die Hilfsorganisationen, die uns entmündigen, die die Eigeninitiative lähmen. Entwicklung muss immer von innen kommen, muss von uns kommen.
Wie blicken Sie denn auf die Zukunft dieses Kontinents Afrika?
Na, erstmal blicke ich nicht dauernd auf den gesamten Kontinent und behandle Afrika wie ein einziges Land. Wir müssen differenzieren und es gibt eben Länder, die große Probleme haben, die mich eher pessimistisch stimmen. Und es gibt Länder, die unglaubliche Entwicklung nehmen. Also zuletzt war ich jetzt in Äthiopien. Da ist im Grunde eine regelrechte Revolution im Gange. Die haben einen neuen, jungen Premierminister, den Abiy Ahmed. Der hat erstmal die Kabinettsposten um ein Drittel gekürzt und hat die Hälfte seiner Ministerinnen sind Frauen. Und das sind relativ junge Frauen, hochqualifizierte Frauen, die mit einer Werf rangehen. Und da sieht man, dass Äthiopien eben ein Land ist, das durchaus Chancen hat, ähnlich wie die Tigerstaaten in Asien, sich aus eigener Kraft zu entwickeln.
Und wie sehen Sie Ihre persönliche Rolle in diesem Prozess?
Ja, man versucht, aus der Analyse Schlüsse zu ziehen, Vorschläge zu machen, etwa zur Afrikapolitik. Es gibt ja keine schlüssige deutsche Afrikapolitik. Es gibt x Initiativen, aber es ist nicht gebündelt. Es geht darum, auch diese Wahrnehmung Afrikas als Katastrophenkontinent oder K-Kontinent, K für Krankheiten, Krisen, Kriege, Korruption etc., dass man diese überwindet, weil das ist die Voraussetzung dazu, dass auch afrikanische Länder als gleichwertige Partner zu sehen und denen auf Augenhöhe zu begegnen und dass man diese Zerrbilder ablegt.
Was ja gerade schon ins Bewusstsein gerückt ist, dieses Thema koloniale Raubkunst, da ist ja einiges jetzt auch in Bewegung. Die Bundesregierung hat sich das ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass da jetzt Aufklärungsarbeit geleistet wird und es werden ja auch schon erste Stücke zurückgegeben. Wie wichtig ist das?
Das halte ich für sehr wichtig, denn das passiert ja erst in letzter Zeit, in den letzten 2-3 Jahren. Vorher haben ja viele Museumsdirektoren geblockt. Und ich habe das ja selber erlebt im Gespräch mit Vertretern von Völkerkundemuseum und ethnografischen Sammlungen, dass man sagt, naja, wenn wir anfangen, das zurückzugeben, dann sind irgendwann unsere Museen leer. Jetzt hat man erkannt, dass die meisten, also die Provenienzforschung, das heißt die Herkunftsforschung, ist ja ziemlich unterentwickelt. Man weiß bei vielen Objekten nicht, woher sie kommen und unter welchen Umständen sie erworben wurden, aber in den meisten Fällen muss man davon ausgehen, dass es Raub, Diebstahl war, dass Hehlerei eine Rolle spielt, Erpressung nach heutigem Strafrecht. Und deswegen muss natürlich alles eigentlich ersatzlos zurückgegeben werden. Nun gibt es den Einwand von den ganz Klugen, die sagen, naja, wenn wir jetzt den Nigerianern die schönen Bronzen, Benin-Bronzen oder andere Kunstgegenstände zurückgeben, die haben keine richtigen Museen, die können sie nicht richtig konservieren. Die werden dann im Schwarzmarkt verhökert und so weiter. Dann sage ich, so what? Es gehört Ihnen. Und was Sie damit machen, ist Ihre Sache. Und wir können Sie dabei unterstützen beim Bau von Museen, beim wissenschaftlichen Austausch, bei der Provenienzforschung und so weiter. Aber es muss klar sein, das haben wir alles gestohlen. Punkt.
Das würde auf jeden Fall das Verhältnis zwischen beiden Welten verbessern. Da sind Sie optimistisch.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch mittlerweile einige Kooperationen zwischen afrikanischen und europäischen Wissenschaftlern auf Augenhöhe, wo dieses Kapitel der Geschichte gemeinsam aufgearbeitet wird.
Dankeschön, Bartholomäus Krill. Sein neues Buch heißt Wir Herrenmenschen, unser rassistisches Erbe, eine Reise in die deutsche Kolonialgeschichte und ist im Siedler Verlag erschienen. Das war hr-info das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt es auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.